In Österreich, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist vor allem das östliche Niederösterreich betroffen, Wien und das Burgenland. Also im Rest des Landes passiert eher weniger, aber der Osten kann stark betroffen sein, wenn es viele Fälle gibt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 15. Juli 2026 in Wien, während Argentinien und England ihr WM-Spiel austragen und meine Frau das anschaut. Was wir heute machen werden, ist, wir werden unsere Sommerserie weiterführen, wo es um Moskitos geht, um Stechmücken, die während der Urlaubszeit Viren übertragen. Wir haben ja schon über das Papadacci-Fieber in Italien gesprochen, das vom Toskana-Virus ausgelöst wird. Wir haben von der Bogosta-Erkrankung gesprochen, die in Skandinavien vom Sintbis-Virus verursacht wird. Wir haben über das Europusch-Virus gesprochen, das in den amerikanischen Tropen das Europusch-Fieber auslöst. Und man könnte sich denken, naja, wenn da überall solche Viren unterwegs sind, dann bleiben wir halt zu Hause und machen zu Hause Urlaub. Auch schön. Ich habe ganz schlechte Nachrichten für Sie. Wir reden heute über das Westnile oder Westnil-Virus, das eben das Westnil-Fieber auslöst. Und das kann man sich mittlerweile auch ganz gut in Mitteleuropa holen. Ja, um was geht's hier? Das Westnil-Virus ist ein Flavivirus. Das ist nah verwandt mit anderen Flaviviren wie dem St. Louis Encephalitis Virus oder dem japanischen B-Encephalitis Virus. Über das haben wir schon mal gesprochen. Entfernter verwandt ist dieses Westnil-Virus auch mit Dengue, dem Dengue-Virus und dem FSME-Virus. Das sind auch Flaviviren, aber die sind eben nicht so nah dran genetisch. Dieses Westnil-Virus besitzt ein positiv polarisiertes einzelsträngiges RNA-Genom, wie die meisten Flaviviren. Das hat eine Kapazität von etwa einer Größe von etwa 11.000 Nukleotiden, also etwa 11.000 Buchstaben. Diese Viren sind etwa 45 bis 50 Nanometer im Durchmesser, sind sehr schön und symmetrisch geformt. Kann man auch super die Struktur auflösen mit unterschiedlichsten Methoden, weil die so symmetrisch sind. Wir haben innen drinnen im Viruspartikel die RNA. In dem Fall haben wir kein Nukleoprotein, also die RNA ist im Prinzip nackt. Das ist umgeben von einem Capsidprotein. Dann haben wir eine Lipidschicht und in dieser Lipidschicht sitzt das Envelope-Protein, also das Spike-Protein und ein Membranprotein oder M-Protein. Das Virus stellt auch noch einige andere Proteine her, die man nicht strukturelle Proteine nennt, weil sie eben nicht ins Viruspartikel eingebaut werden. Das sind aber auch sehr wichtig und eins der Dinge, dass dieses Virus, und das machen ganz, ganz viele Flaviviren, dass dieses Virus macht, ist, sobald es Zellen infiziert, fängt es an, das endoplasmatische Retikulum, also das ist eine Organelle in der Zelle, die ganz, ganz wichtig ist, es fängt an, das zu reorganisieren und dafür braucht es ein paar dieser non-strukturellen Proteine. Und das endoplasmatische Retikulum ist im Prinzip auch aus Lipiden aufgebaut, das ist aus Membranen aufgebaut und das Virus fängt dann an, diese Membran umzumodeln, umzubauen und da so Blasen zu bilden. Die nennt man zytoplasmatische Vakuolen und die Replikationsmaschinerie von dem Virus versteckt sich dann in diesen Blasen. Das versteckt sich also mit diesen Lipidmembranen vor der Zelle, vor dem Erkanntwerden durch die Zelle. Es ist sehr gefinkelter Mechanismus. Wenn man sich das im Elektronenmikroskop anschaut, es schaut ziemlich ekelhaft aus. Das schaut fast aus wie Bienen- oder Wespenwaben. Oder fast wie, wenn man sich diese Alien-Filme angeschaut hat, diese Strukturen, die sich da im Raumschiff bilden. Also ich finde, was Flaviviren mit Zellen machen, schon sehr ekelhaft und ich versuche, mich nicht von Flaviviren infizieren zu lassen. Gut, Westnil-Virus ist auch genetisch recht divers. Ich glaube, mittlerweile gibt es 9 unterschiedliche genetische Linien, die beschrieben sind. Aber die großen Troublemaker, die genetischen Linien, die wirklich Probleme verursachen, sind Linie 1 und Linie 2. Grundsätzlich, wie schon gesagt, werden diese Viren von Moskitos übertragen, von unterschiedlichsten Moskitos, aber meistens von Culex-Spezies. unter anderem auch Culex pipiens, das ist unsere gewöhnliche Stechmücke, die eben in Europa sehr weit verbreitet ist. Ein bisschen was Geschichtliches, dieses Virus ist schon sehr früh entdeckt worden, 1937, da gab es Fälle, humane Fälle im Westnil-Distrikt von Uganda und daher kommt auch der Name West Nile Virus, West Nile. 1957 hat man dann einen Fall in Israel gefunden, auch ein humaner Fall. 1960 wurde das Virus in Pferden in Ägypten detektiert, in Pferden, die eine Erkrankung hatten. 1994 ist es in Algerien zum Beispiel detektiert worden, 1996, 97 in Rumänien, 1997 in Tschechien, hat sich also auch in Europa ausgebreitet. Aber vor 1999 hat man das Virus im Prinzip in Afrika gefunden, in Teilen von Europa eben, im Mittleren Osten und Teilen von Asien. Und in 1999 ist was sehr Interessantes passiert, das Virus ist plötzlich in New York aufgetaucht. Man hat das zuerst gar nicht so realisiert, es sind zwei Dinge passiert. Einerseits sind viele Vögel gestorben, teilweise auch auf Long Island. Und es gab eine Anhäufung von unerklärbaren Enzephalitis-Fällen, also Gehirnentzündungen, in Menschen. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis man da einen Zusammenhang erkannt hat. Und man hat am Anfang geglaubt, das ist das St. Louis Encephalitis Virus, das das verursacht. Das ist ein Virus, das in Nordamerika zirkuliert und das so ähnlich ist und verwandt ist. Aber es war es dann nicht. Man hat dann festgestellt, aha, nein, das ist das Westnil-Virus. Und als man sich das Genom angeschaut hat, hat man erkannt, dass das näherste verwandte Virus aus Israel kommt. Und man rätselt auch heute noch, wie diese Viren, beziehungsweise wahrscheinlich infizierte Moskitos nach New York gekommen sind. Das Wahrscheinlichste ist, dass das mit einem Containerschiff passiert ist, vielleicht mit Moskitolarven, mit Moskitos, die eben aus dem Mittleren Osten oder aus Europa nach New York gebracht wurden und dort dann zum Ausbruch geführt haben. Man hat dann eben 1999 schon etwa so 50, 60 Fälle detektiert, 2000. Man hat sich das schon etwas nach Westen bewegt von New York aus, aber es gab wenig Fälle. Ich glaube, das waren nur so 20, die gemeldet wurden. 2001 hat sich das weiter nach Westen bewegt, gab es auch wieder so 60 Fälle. 2002 gab es dann schon 4000 Fälle und 2003 an die 10.000 Fälle und im Prinzip war dann schon das ganze Land, die ganzen USA betroffen und das Virus hat sich dann auch weiter ausgebreitet nach Kanada, nach Mexiko und nach Mittelamerika. Ja, und es ging auch in Europa weiter mit der Ausbreitung. 2004 hat man das Virus in Ungarn detektiert, 2008 glaube ich das erste Mal in Österreich. 2018 dann in Deutschland, also es hat anscheinend ein bisschen gedauert, bis es das Virus über die Alpen geschafft hat. Und die Schweiz hat es geschafft, sich sehr lange abzuschotten. Da wurde das erste Mal 2022 detektiert und der erste humane Fall in der Schweiz wurde meines Wissens nach 2025 gemeldet. Wenn man sich größere Ausbrüche anschaut, 2012 gab es in den USA wieder einen größeren Ausbruch und zwar in Texas, in rund um Dallas mit etwa 230, 240 Toten. 2018 war in Europa ein sehr starkes Jahr mit etwa 1500 Fällen und in etwa 170 Toten. Und 2024 gab es wieder ein starkes Jahr in Europa mit wieder etwa 1500 Fällen und mehr als 230 Toten. Also das kommt unregelmäßigen Abständen, wenn sich's mal festgesetzt hat, verursacht es Ausbrüche. Das hat wahrscheinlich mit der Moskitopopulation zu tun, mit Temperatur und so weiter und so fort. In Österreich sollte man vielleicht noch dazu sagen, ist vor allem das östliche Niederösterreich betroffen, Wien und das Burgenland. Also im Rest des Landes passiert eher weniger, aber der Osten kann stark betroffen sein, wenn es viele Fälle gibt. Ja, ein bisschen was zur Biologie. Wie schon gesagt, das Virus wird vor allem von Culex-Moskitos übertragen, wie Culex pipiens, also die gewöhnliche Stechmücke, die in Europa und in Nordamerika verbreitet ist und die auch bis, weiß ich nicht, rauf nach in den Norden, nach Skandinavien vorkommt. Und das Reservoir sind Vögel. unterschiedlichste Vögel, die eben mit dem Virus infiziert werden können. Und das Virus wächst sehr gut in den Vögeln. Also da sieht man oft bis zu 10 Millionen Viruspartikel pro Milliliter Blut. Und wenn so ein Vogel infiziert ist und so viel Virus im Blut da ist und der Vogel dann von einem neuen Moskito gestochen wird, dann nimmt der Moskito das auf, die Stechmücke das auf, die Viren, und dann fängt das Virus an, im Moskito zu wachsen, und dann kann das weiter übertragen werden. Also Vögel sind da sehr effizient als Wirt, als Reservoir. Manche Vogelspezies leiden auch sehr drunter, wenn sie infiziert sind. Krähen zum Beispiel, Rabenvögel, aber auch Raubvögel oder Eulen sterben oft an der Infektion. Was problematisch ist, wenn's so Vögel erwischt, die grundsätzlich schon mal geschützt sind und die von denen es nicht mehr viele gibt. Und dann gibt's andere Vögel, wo das Virus auch sehr, sehr gut wächst und die das Virus weiterverbreiten, die aber kaum Symptome haben. Und da nimmt man an, dass eine der Spezies, die das in Europa macht, eben der Spatz ist, der Hausspatz. Und eine Spezies, die das in Nordamerika stark macht, ist wahrscheinlich das amerikanische Rotkehlchen. Schaut zwar schön aus, aber verbreitet eben auch ein Virus weiter. Aber das Virus infiziert nicht nur Vögel, es infiziert auch Reptilien. Man hat das schon in Krokodilen gefunden, in Alligatoren, sogar in Schlangen. Und es kann Amphibien infizieren, Frösche zum Beispiel. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, weil das Viren wirklich so viele verschiedene, sehr verschiedene Tiere infizieren können. Das passiert eben bei den meisten Virusinfektionen nicht. Und natürlich kann dieses Virus auch ganze große Anzahl von unterschiedlichen Säugetierspezies infizieren. Ich glaube, der prominenteste Fall ist ein Killerwal, ein Orca, der an einer Westnil-Infektion gestorben ist. Wo es viele Probleme gibt, das sind Menschen natürlich und Pferde. Was man vielleicht aber auch dazu sagen sollte, ist, wenn Säugetiere infiziert werden, verursacht das Virus zwar Erkrankungen, aber es wächst nicht sehr gut im Blut. Und man hat dann meistens weniger Viruspartikel. Also bei Pferden und Menschen sind das etwa so 100 pro Milliliter Blut bis 1000 pro Milliliter Blut. Also nicht vergleichbar mit den oft 10.000 Millionen Viruspartikel pro Milliliter Blut in Vögeln. Und das führt dazu, dass im Prinzip sich Moskitos, Stechmücken, bei Menschen und Pferden eigentlich nicht anstecken können. Das heißt, wir sind Dead-End-Hosts. Das heißt, das Virus repliziert zwar in uns und macht uns krank, kann aber von uns nicht weitergegeben werden. Was in einer Art und Weise gut ist, aber natürlich verbreiten es die Vögel weiter. Die meisten Infektionen in Europa und Nordamerika passieren natürlich während der warmen Jahreszeit, wenn die Moskitos richtig aktiv sind. In anderen Gegenden, wo es eigentlich das ganze Jahr warm ist, ist das Risiko eben das ganze Jahr gegeben, dass man sich ansteckt. Zur Erkrankung, das beginnt natürlich mit einem Moskitostich, Moskitobiss. Dann kommt es zu einer Inkubationszeit von etwa 2 bis 8 Tagen. Und dann passiert in den meisten Fällen gar nichts. 80% der Infizierten sind asymptomatisch, das ist mal Good News. Aber in 20% der Infizierten kommt es eben zu Symptomen. Die inkludieren Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, also das Gastrointestinalsystem ist damit betroffen. Ausschlag kann das Virus verursachen und Myokarditis, also Herzmuskelentzündung. In 1% der Infizierten kann es zu schweren Erkrankungen kommen, und zwar zu Enzephalitis, zu Meningitis, also Gehirnentzündung, Gehirnhautentzündung. Da kommen Symptome dazu wie ein steifes Genick, das ist da typisch, Verwirrung, ja, eben Symptome, die man eben hat, wenn das zentrale Nervensystem betroffen ist. Und wenn das passiert, also wenn das zentrale Nervensystem betroffen ist in einem Patienten, dann ist die Chance, dass dieser Patient oder das Risiko, dass dieser Patient an der Infektion stirbt, etwa 10%. Also das ist die Case Fatality Rate im Fall von Beteiligung des zentralen Nervensystems. Es gibt Risikofaktoren für schwere Infektionen. Einer ist sicherlich Alter. Also man sieht, in jungen Menschen kommt selten zu schweren Infektionen und kommt selten zu symptomatischen Infektionen. Umso älter man wird, umso wahrscheinlicher wird das. Das höchste Risiko ist in der Gruppe 60 plus, aber das steigt eigentlich so linear mit dem Alter an. Und natürlich auch, wenn man Vorerkrankungen hat, ist das mit einem Risiko verbunden bei Westnil. Und das Interessante ist auch, es gibt da spezielle Mutationen, die das Risiko erhöht. Wir haben vor ein paar Wochen mal über HIV gesprochen. Und HIV benutzt ja einige Rezeptoren. Einer dieser Rezeptoren ist CCR5, das ist ein Chemokin-Rezeptor. Und ich habe damals erklärt, dass ein gewisser Prozentsatz der europäischen Bevölkerung eine Mutation hat in diesem Chemokin-Rezeptor. Es nennt sich CCR5-Delta-32. Und wenn man homozygot ist, also wenn man diese Mutation auf beiden Chromosomen hat, dann kann man kein HIV kriegen. Also man kann sich nicht mit HIV infizieren. Das ist super. Aber wenn man diese Mutation hat, hat man viel höheres Risiko für Westnil, für schwere Westnil-Infektionen. Es ist zwar positiv, was HIV betrifft, aber es ist negativ, was Westnil betrifft. Und das ist auch ziemlich interessant. Was man noch dazu sagen sollte, das Virus wird meistens über Moskitos übertragen. Es gibt aber auch andere Übertragungswege, die sind selten, aber sie sind dokumentiert. Ein Übertragungsweg ist Bluttransfusionen, die nicht auf Westnil gecheckt wurden. Organtransplantationen, wo man transplantierte Organe von jemandem bekommt, der Westnil hatte. Und wie gesagt, wenn der asymptomatisch Westnil-positiv war, dann fällt das ja auch nicht auf. Ne? Also da muss man testen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass das Virus von der Mutter auf den Fötus übertragen wird, beziehungsweise auf das Baby während der Geburt oder nachher beim Stillen. Wie gesagt, das kommt auch selten vor, aber es ist dokumentiert. Ich habe früher Pferde erwähnt. Pferde können auch schwer erkranken an Westnil-Virus. Und hier ist die Case Fatality Rate, also die Mortalitätsrate, einiges höher als bei Menschen. Es ist etwa 40%. Und da führt diese Infektion natürlich auch zu neurologischen Symptomen. Teilweise kann das wirklich zu Lähmungen führen, zum sehr wackeligen Gang, sogar zu Blindheit. Also das zentrale Nervensystem ist da wirklich stark betroffen. Wie gesagt, für Pferde ist die Erkrankung eigentlich ziemlich tödlich. Grundsätzlich gibt es keine Behandlung. Also es gibt keine antiviralen Medikamente, die man gezielt einsetzen könnte. Man kann eigentlich nur die Symptome behandeln. Das ist schlecht, aber das ist in dem Fall so. Es gibt für Menschen auch keinen Impfstoff. Für die Pferde schaut die Situation besser aus. Da gibt es mittlerweile mehr als einen Impfstoff. Also für Pferde hat man Impfstoffe entwickelt. Das liegt einerseits daran, dass Pferde sehr teuer sind. Andererseits liegt es natürlich daran, dass es sehr viel einfacher ist, Impfstoffe für Tiere zu entwickeln, für den Einsatz als Veterinärimpfstoff in der Veterinärmedizin, verglichen mit Impfstoffen, die für Menschen entwickelt werden. Das ist ein ganz anderer Zulassungsprozess und für Pferde eben viel leichter. Was man schon machen kann, ist natürlich die Moskitopopulation, die Stechmückenpopulation zu kontrollieren bzw. einzuschränken. Das kann man einerseits machen, indem man Insektizide sprüht. New York zum Beispiel macht das. Die haben ein Monitoring-Programm für Westnil. Wenn die Aktivität steigt, dann fahren die mit so im Prinzip LKWs durch die Stadt, betroffene Gegend nehmen und versprühen Insektizide und das bringt dann die Aktivität runter. Das ist vielleicht in anderen Ländern, vor allem in Europa, nicht besonders beliebt. Es funktioniert in New York aber recht gut. Was man natürlich noch machen kann, ist, man kann sich selbst schützen, indem man lange Hosen anhat, vor allem wenn die Moskitoaktivität hoch ist. Lange Ärmel helfen da auch, damit man nicht gestochen wird. Und natürlich Insektenspray verwenden. Das schützt. Also wenn man nicht gestochen wird, kann man natürlich sich auch nicht mit Westnil-Virus infizieren. Ja, das war's für heute in unserer Miniserie über Viren, die man in der Urlaubszeit durch Stechmückenbisse bekommen kann. Mal schauen, ob man eine weitere Folge dazu machen. Viren gäbe es ja genug, die in diese Kategorie fallen, aber vielleicht wird es auch Fahrt mit der Zeit. Wie immer, wenn es Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie uns jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Reinhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.